Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Abend. Also kurz das Problem im EKG. Ganz kurz nur zu den demografischen Daten, damit wir von der Bedrohung dieser Rhythmusstörung ein bisschen ein Bild bekommen. Also in den 90er Jahren hat man noch von 2,5 Millionen Patienten in den USA gesprochen, 4,5 Millionen in Europa. Und in den 90er Jahren aus den Framingham-Daten hat man ausgerechnet, dass jemand, der damals 40 Jahre alt war, ungefähr ein Viertel Risiko hat, also 25% Risiko hat, das im weiteren Leben zu bekommen. Also jeder Vierte von uns, die über 40 sind, hat die sehr große Wahrscheinlichkeit, auch an Vorhofflimmern im weiteren Leben zu erkranken. Also inzwischen wissen wir, dass es wahrscheinlich jeder Dritte ist, nach den neuesten Daten. Und wir sprechen über eine Art Epidemie. Und das sehen wir auch an unserem Krankenhaus. Also die Kollegen von der Notfallabteilung haben das herausgearbeitet. Im Jahr 2009 hatten wir in einer Diskussion das Gefühl, dass es wirklich schon mehr Patienten aufgrund von Vorhofflimmern stationär akut aufgenommen werden müssen als von ischämischer myokardialer Erkrankung. Und das ist auch wirklich so, die haben also die ganzen Akten durchgeschaut, die Kollegen von der Notfall. Und im Jahr 2009 mussten wirklich mehr Patienten aufgrund von Vorhofflimmern akut stationär aufgenommen werden, als aufgrund von myokardischemischer Erkrankung. Ganz kurz noch, ist das Vorhofflimmern wirklich etwas Schlimmes oder ist es so, wie ich angefangen habe als Arzt, hat es geheißen, naja, Vorhofflimmern ist halt Vorhofflimmern, ist nicht so tragisch, ist halt eine Rhythmusstörung, aber Tatsache ist, also, dass die Patienten, ob Männer oder Frauen, ob jünger oder älter, wenn sie Vorhofflimmern haben, haben sie eine deutlich höhere Mortalität, als wenn sie nicht Vorhofflimmern haben. Das haben Sie schon gesehen, also das ist der natürliche Verlauf und mein Vortrag geht im Wesentlichen darum, sollte man primär sich auf die Herzfrequenzkontrolle oder auf die antiarrhythmische Kontrolle, sei es Kardioversion, antiarrhythmische medikamentöse Therapie oder ganz kurz werde ich es auch einfügen, weil es einfach dazugehört, zwei Tier von der Ablation zeigen, um dieses Vorhofflimmern, das also am Anfang stumm ist und paroxysmal ist, also dann übergeht in eine mehr persistierende und permanente Form. Die Guidelines geben uns einen genauen Weg vor, wie wir uns zu entscheiden haben, also zuerst einmal zu diagnostizieren, dann zu antikoagulieren und dann erst uns zu entscheiden, ob wir uns eher der Herzfrequenz widmen oder der Rhythmuskontrolle widmen. Und als erstes sicher einmal der Herzfrequenz, wie schon im vorhergehenden Vortrag vorgekommen ist. Und da geht es einmal darum, wie mache ich denn diese Herzfrequenzkontrolle und soll ich eher streng sein oder eher nachsichtig sein, wie die direkte Übersetzung aus dem Englischen zu diesem Teil wäre. Und das wurde untersucht in einer großen Studie, in der man als Endpunkt, also den kardiovaskulären Tod und die Vorhofflimmer-assoziierten Hospitalisierungen als harten Endpunkt genommen hat und als strenge Therapie der Herzfrequenzkontrolle hat man genommen, also wenn in der Ruhe die Herzfrequenz kleiner als 80 war und unter leichter Belastung kleiner als 110, als eher nicht so strenge Einstellung der Herzfrequenz betrachtet man also eine Herzfrequenz im EKG in der Ruhe von kleiner als 110. Und in dieser Langzeitstudie über 3 Jahre hat sich gezeigt, dass der Unterschied in der Mortalität und in der Hospitalisierungsrate zwischen diesen beiden Einstellungen nicht signifikant unterschiedlich ist. Also man braucht es nicht so wie früher ganz streng einzustellen, sondern man kann durchaus ein bisschen lockerer sein, würde man in Österreich sagen. Das haben Sie schon gesehen, also das sind die Medikamente, die zur Herzfrequenzkontrolle derzeit empfohlen werden, also die unterschiedlichen Beta-Blocker, IV und PAOs, Calcium-Antagonisten, das Deal 10 gibt es ja leider in Österreich jetzt nicht mehr IV, das war meiner Meinung nach sehr praktisch, insbesondere bei Patienten, bei denen man nicht gewusst hat, ob sie herzinsuffizient sind oder nicht. Dann digital ist natürlich und das Amiodaron, das Dronedaron. Das Dronedaron, das es ja nur per OS gibt, weil es so sehr lipophil ist, dass es intravenös, also schwer applizierbar ist, ohne gröbere Schäden zu verursachen. Das ist also neu zur Herzfrequenzkontrolle. Es gibt eine Studie dazu, in der man das untersucht hat, das Dronedaron on top zu anderen Medikamenten, die Patienten schon zur Herzfrequenzkontrolle hatten, aber nicht ausreichend eingestellt werden konnten damit, also digitales, Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, hatten diese Leute schon an Bord und hatten dann Dronedaron oder Placebo dazu bekommen und im 24-Stunden-EKG und bei der Ergometrie zeigte sich, dass man das mit dem Dronedaron zusätzlich die Herzfrequenz im täglichen Gebrauch deutlich weiter in den Normalbereich senken kann, bei gleicher Belastbarkeit in der Ergometrie. In die Guidelines hat das Dronedaron dann aber nicht geschafft, wenn man das durchschaut, diese vielen Zeilen, und das vor allem deshalb, weil es in Europa für permanentes Vorhofflimmern, und das sind ja fast ausschließlich Patienten mit sogenannten permanenten Vorhofflimmern, nicht geschafft haben. Wenn Sie es also trotzdem brauchen, dann müssen Sie einen Trick anwenden an diesem Tier, das wir schon vorher gesehen haben. Also Sie müssen das Vorhofflimmern einfach nicht als permanent bezeichnen, sondern ich würde es als long-standing persistent bezeichnen, weil für persistierendes Vorhofflimmern ist es zugelassen. Der nächste Punkt wäre also, wenn wir die Frequenz, die Herzfrequenzkontrolle geschafft haben, medikamentös, dann denken wir darüber nach, ob wir eine Rhythmuskontrolle machen sollten, ja oder nein. Das ist relativ einfach, wenn es sich um ein kurzfristig dauerndes Vorhofflimmern handelt, also weniger als 48 Stunden, dann ist es also im Niedergelassenen wie im Krankenhausbereich relativ einfach. Ich schaue, wie es dem Patienten geht, ist er hemodynamisch instabil, dann schicke ich ihn oder mache gleich vor Ort eine elektrische Kardioversion. Das ist eine sehr billige und sehr effiziente Methode, um wieder Sinusrhythmus herzustellen. Ist er nicht hemodynamisch instabil, also stabil, dann muss ich nachdenken oder schauen, ob er eine strukturelle Herzerkrankung hat, der Patient. Wenn ja, dann kommt eigentlich nur mehr das Amiodaron in Frage. Wenn nein, dann habe ich eine größere Auswahl, das Flecainid, das Propafenon oder das Ibutilide, wie schon vorher erwähnt, und neu das Vernacalant, wie ebenfalls schon vorher erwähnt. Eine der Studien, die also zu diesem neuen Medikament Vernacalant auf den Markt bei uns geholfen haben, ist diese Studie, bei der man Patienten dieses Vernacalant intravenös verabreicht hat, die postoperativ Vorhofflimmern gehabt haben, und da zeigt sich doch, dass man also in 50% der Fälle, knapp 50% der Fälle, wieder Sinusrhythmus erzielen konnte bei diesen Vorhofflimmerpatienten postoperativ, wohingegen mit Placebo es knapp 15% waren. Also ein sehr effektives Medikament. Was meiner Meinung nach wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist neu in den Guidelines, dass jetzt endlich auch drinnen steht, welche Medikamente nicht gegeben werden sollen, weil sie einfach nicht helfen, um wieder Sinusrhythmus zu erzeugen, bei Patienten, bei denen man akut Vorhofflimmern in Sinusrhythmus überführen möchte, also Digitalis, Verapamil, Sotalol, Metoprolol und andere Beta-Blocker sowie Atchmalin, haben nachweislich in den Studien keinen Effekt, wieder Sinusrhythmus herzustellen. Sie können solche Medikamente oder einen Teil zumindest geben, um die Herzfrequenz zu senken, aber Sinusrhythmus werden Sie mit diesem Medikament nicht erzielen, höchstens durch Zufall. Nun, eines der größten Kapitel ist nun, was mache ich generell, wenn ich einen Patienten mit Vorhofflimmern habe, soll ich mich darauf konzentrieren, den Rhythmus wiederherzustellen, oder soll ich mich damit begnügen, die Herzfrequenz zu kontrollieren im weiteren Verlauf? Und da gibt es im Wesentlichen 6 große Studien, die das bei unterschiedlichen Patienten versucht haben herauszufinden, was besser ist. Die größte Studie davon ist der Affirm Trial aus Anfang des 21. Jahrhunderts publiziert. Und da sieht man, also hat man die Patienten randomisiert in eine Frequenzkontrolle, in eine Rhythmuskontrollgruppe, und in der Rhythmuskontrollgruppe sieht man, und das geht durch alle diese 6 Studien mehr oder weniger gleich, die meisten Patienten davon haben Amiodaron bekommen, die zweithäufigste Medikament war Sotalol, um wieder Sinusrhythmus zu erzielen oder Sinusrhythmus zu erhalten, und die Klasse 1 Antiarrhythmika deutlich weniger. In der Frequenzkontrollgruppe waren natürlich keine Antiarrhythmika. Und das war das Ergebnis, im Jahr 2002 im New England Journal publiziert. Die Mortalität, die Gesamtmortalität über den Verlauf der Studie, insgesamt also auf 5 Jahre projiziert, mindestens 3 Jahre. Und es zeigte sich also kein signifikanter Unterschied, je nachdem, ob man die Patienten nur Herzfrequenz kontrolliert hat oder mit Antiarrhythmika versucht hat, den Sinusrhythmus zu erhalten. Es war sogar tendenziell so, dass die mit Antiarrhythmika behandelten, um Sinusrhythmus zu erhalten, tendenziell eine höhere Mortalität hatten als die nur Herzfrequenz kontrolliert waren. Und aus dieser Studie im Wesentlichen rührt auch, dass man heute hauptsächlich Patienten auf Herzfrequenzkontrolle einstellt. Wenn man also diese Studie genauer anschaut und auch ähnliche andere Studien genauer anschaut, findet man aber Folgendes. Zum Beispiel in der Diamond-Studie, das ist ein Medikament, ein Antiarrhythmikum, das es bei uns nicht gibt, Dofetilide, wurde bei Patienten mit Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern eingesetzt, und man hat also die Mortalität untersucht und sieht, sowohl in der Patientengruppe, die das Antiarrhythmikum bekommen haben, als auch in der Gruppe, die das Placebo bekommen haben, sieht man, dass diejenigen, die den Sinusrhythmus hatten, eine deutlich niedrigere Mortalität hatten als diejenigen, die im Vorhof flimmern waren. Also auch das hat sich dann in einer Nachanalyse auf diesen Blick hin von der FIRM-Studie hat sich genau dasselbe gezeigt, sodass man also eine Konklusion aus diesen Studien ziehen kann, meiner Meinung nach in Bezug auf Rhythmus versus Frequenzkontrolle, was die Prognose betrifft, kann man sagen, glaube ich, dass Sinusrhythmus ohne Antiarrhythmikum prognostisch am besten ist, Sinusrhythmus mit einem Antiarrhythmikum am zweitbesten ist, was die Prognose betrifft, Vorhofflimmern ohne Antiarrhythmikum an der dritten Stufe ist, wobei die fast gleich aufliegen im Rennen und Vorhofflimmern mit einem Antiarrhythmikum, wenn man es nicht rechtzeitig absetzt, am schlechtesten abschneidet. Antikoagulation natürlich vorausgesetzt, wenn notwendig. Nicht eingegangen in diese ganzen Daten bis zum Affirm-Trial und bis zu Diamond sind neuere Methoden, auf die ich jetzt noch eingehen möchte. Und das ist eines davon, meiner Meinung nach sehr wichtiges davon, ist das Tronedaron, das also das jodlose Amiodaron ist. Mit dem Jod hat man leider Gottes auch ein bisschen die Effizienz gezogen, aber immerhin lässt sich zeigen, dass es doch wirkt. Also es gibt zwei große Studien, die man also in diesem Sinn vergleichen kann. Das Affirm-Trial, was ich Ihnen schon gezeigt habe, im Wesentlichen Vorhofflimmer-Patienten, ältere Patienten und typischen Patienten mit Hypertonie in der Anamnese. Und Athena-Trial, eine große Studie, wo man Tronedaron gegen Placebo untersucht hat, im Wesentlichen bei derselben Patientengruppe. Es waren etwas mehr KHK-Patienten dabei. Und was hat sich also bei dieser Studie gezeigt? Tronedaron 400 Milligramm zweimal täglich gegen Placebo. Als harter Endpunkt war die Mortalität und die erste kardiovaskuläre Hospitalisation. Und es zeigte sich, dass in der Placebo-Gruppe mehr Patienten den primären Endpunkt erreicht haben als in der Tronedaron-Gruppe. Hauptsächlich deshalb, weil mehr Patienten mit Placebo hospitalisiert würden und früher hospitalisiert würden aufgrund von kardiovaskulären Ereignissen als in der Tronedaron-Gruppe. Tod von kardiovaskulären Gründen war nicht signifikant unterschiedlich und Tod, Gesamtmortalität war ebenfalls nicht signifikant unterschiedlich, obwohl tendenziell immer bei Tronedaron etwas besser. Die Schlussfolgerung von dieser Athena-Studie war also, Tronedaron reduziert die Hospitalisierung und Mortalitätsrisiko signifikant um 24%. Im Vergleich zu Placebo reduziert Tronedaron das Risiko eines kardiovaskulären Todes. Ebenfalls signifikant ist, das Tronedaron ist assoziiert mit numerisch niedrigerer Gesamtmortalität und es reduziert die erste kardiovaskuläre Hospitalisierung um 25%, ebenfalls signifikant. Auch der arrhythmische Tod wurde signifikant reduziert und was meiner Meinung nach und vorher schon hingedeutet wurde, ist, dass Tronedaron ein sehr niedriges proarrhythmogenes Risiko hat, das genauso niedrig ist wie das von Placebo, rein rechnerisch sogar niedriger, was wahrscheinlich ein Unsinn ist, aber es ist auf jeden Fall nicht unterschiedlich und es hat genauso viele Abbrüche im Tronedaron-Arm gegeben wie im Placebo-Arm. Was dann in einer Nachanalyse noch zusätzlich herausgekommen ist in dieser großen Studie, ist, dass man mit diesem Medikament Tronedaron die Schlaganfallsrate signifikant reduzieren kann, und zwar um ein Drittel weniger Schlaganfälle als in der Placebo-Gruppe. Und wenn man alles gemeinsam nimmt, also die vaskulären Ursachen wie Schlaganfall, akutes Koronarsyndrom und kardiovaskulären Tod, dann ist ebenso ein signifikanter Unterschied zwischen der Placebo- und Tronedaron behandelten Gruppe. Wir haben also nach Affirm, wo also die Rhythmustherapie sozusagen schlechter, tendenziell sogar schlechter abgeschnitten hat als die Herzfrequenztherapie, dass die Athena-Studie mit Tronedaron, wo jetzt gezeigt wird, dass ein Antiarrhythmikum, das zwar auch sehr breit wirkt wie eben das Amiodaron, aber nicht so stark wie das Amiodaron, eine reduzierte kardiovaskuläre Hospitalisierung und Mortalität produziert. Diese Daten sind in den ursprünglichen Empfehlungen nicht, also in den ursprünglichen Daten nicht drinnen. Aber aufgrund dieser Studie hat es das Tronedaron geschafft, in den neuen Guidelines eine Klasse 1a zu bekommen. Aber man muss natürlich darauf hinweisen, das ist schon kurz angesprochen worden, dass man Tronedaron nicht geben soll bei Patienten mit Herzinsuffizienz, Nyha Klasse 3 oder Nyha 4, beziehungsweise kürzlich dekompensierten Patienten. Und neu natürlich ist dazugekommen, das ist schon angeschnitten worden, man muss die Leberparameter kontrollieren, weil es zwei Patienten mit Leberkoma gegeben hat, die transplantiert werden mussten von insgesamt 250.000 behandelten Patienten, mit Drohne behandelten Patienten. Also auf das muss man aufpassen. Was auch nicht in diesen ursprünglichen Daten drinnen ist, ist, dass wir ja inzwischen wissen, wo das Vorhofflimmern herkommt. Das Vorhofflimmern kommt aus den Lungenvenen, praktisch in fast 100% der Fälle als Ursprungsort des Vorhofflimmerns. Und das ist so ein Katheter in einer Lungenvene und das ist das Vorhofflimmern, das dort beginnt. Und ich will meinem Nachredner nicht vorgreifen, aber es gibt eine ganze Menge Daten, wo man inzwischen geschaut hat, wie Vorhofflimmern Sinusrhythmus erhält im Vergleich zu Antiarrhythmikern bei Patienten, die schon einmal ein Antiarrhythmikum hatten, bei Herz, mehr oder weniger guter Herzpumpfunktion, als auch bei Patienten, die eine Herzinsuffizienz hatten, bei denen man also mit der Vorhofflimmerablation die Auswurfleistung zum Beispiel signifikant ändern kann, ganz egal, ob sie eine kardiovaskuläre Grunderkrankung haben oder nicht. Und was auch nicht in den ursprünglichen Empfehlungen drinnen ist, ist, dass es eigentlich keine wirklich guten Untersuchungen gibt, was die begleitende Therapie betrifft, welchen Einfluss diese hat, ob man auf die genauso Acht geben soll, wenn man solche Patienten weiter betreut. Eine schöne Studie, die es gegeben hat, die der Kollege Zrenner aus München mit der chinesischen Kollegen gemeinsam gemacht hat. Er hat also Patienten Vorhofflimmer abliert gegen Patienten mit behandelt mit Amiodaron oder Amiodaron und Losartan, also ein Angiotensin-2-Rezeptorblocker. Und da zeigt sich etwas sehr Eindrucksvolles. Das ist also die Freiheit von Vorhofflimmern unter Amiodaron alleine. Das ist die Freiheit, also das Violette da oben, Freiheit von Vorhofflimmern mit Amiodaron und Losartan, die signifikant besser ist als mit Amiodaron alleine. Und das Grüne ist gleich gut, das ist die Ablation von den Pulmonalvenen unter Lasserkontrolle. Und das ist eine zweite Kurve mit Ablation rund um die Pulmonalvenen herum, ohne dass man kontrolliert hat, ob die Lungenvenen dicht sind. Also diese beiden Gruppen, die medikamentöse Gruppe und die interventionelle Gruppe, sind in diesem Fall gleich gut. Also ich glaube, da müssen wir noch auf mehr Daten warten, was die Begleitmedikation betrifft, welchen Einfluss die hat, um das Sinusrhythmus zu erhalten. Nun, ich kann jetzt also keine generelle Empfehlung abgeben, was Sie machen sollen, Herzfrequenzkontrolle oder Rhythmuskontrolle. Ich kann nur einen kleinen Algorithmus basteln. Sie haben einen Patienten oder eine Patientin mit Vorhofflimmern. Sie schauen, ob er hemodynamisch oder sie hemodynamisch instabil ist. Wenn ja, dann kardiovertieren. Wenn nein, dann antikoagulieren, das haben wir schon gehört. Dann denken wir darüber nach, ob es eine reversible Ursache sein könnte, wie zum Beispiel eine Infektion oder ähnliches. Dann werden wir die Ursache korrigieren, dann kardiovertieren und dann eine Rhythmuskontrolle machen. Wenn es keine reversible Ursache gibt, dann werden wir eine Frequenz- oder Rhythmuskontrolle machen, je nachdem, was uns bei diesem Patienten sinnvoller erscheint. Zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, bei älteren Patienten oder komorbiden Patienten eher die Frequenzkontrolle, bei den anderen eher die Rhythmuskontrolle. Wenn der Patientin weiterhin symptomatisch ist oder symptomatisch wird, dann sollen wir nicht zögern, die Strategie zu wechseln. Also man sollte nicht sich im Vorhinein auf eine Strategie festlegen und sagen, die muss man dann lebenslang durchhalten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.